Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AgrarScience Wissen kompakt aus der Habeleferraum bei Kumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und heute geht es um ein zentrales Thema der Mutterkuhhaltung. Wie entstehen leistungsstarke und wirtschaftlich erfolgreiche Absetzer? Und welche Faktoren machen dabei den entscheidenden Unterschied? Meine Gäste sind Frau Doktorin Margit Welig von der Habeleferraum bei Kumpenstein und Tierzuchtdirektor Dr. Johann Burgstaller von der Landwirtschaftskammer Kärnten. Gemeinsam haben sie über viele Jahre die Ergebnisse von Mutterkuhkälbern am Ossiacher Dauern wissenschaftlich ausgewertet. Margit, lieber Johann, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit nehmt.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.
Ich fange vielleicht mit der Margit an. Warum ist es euch in den Untersuchungen am Ossiacher Dauern gegangen? Warum habt ihr euch diesen Datensatz, diesen Schatz eigentlich vorgenommen?
Genau, also du hast schon gesagt, die Landwirtschaftskammer Kärnten hat am Ossiacher Dauern ein Versuchsgut. Ich denke, der Burgstaller Hans wird dann eh noch ein bisschen näher was zu dem Versuchsgut sagen. Und zu dem Versuchsgut gehört immer eine 60-köpfige Mutterkuhherde. Der Betrieb ist auch schon lang Mitglied beim Arbeitskreis Mutterkuhhaltung, Arbeitskreis Rindfleischproduktion. Und eben in dieser Auswertung wollten wir uns jetzt nicht die Mutterkühe anschauen, sondern die Absetzer, die Einsteller. Und uns ging es eigentlich darum, also sie haben schon seit vielen Jahren Daten gesammelt.
Und das ist natürlich ein wertvoller Schatz.
Ist wirklich ein Schatz, ja. Und wir wollten uns das immer gemeinsam, also in einer statistischen Auswertung anschauen, welche Daten liegen vor? Kann man da irgendwie Einflussgrößen ableiten? Auch dann sogenannte abhängige Merkmale, wie zum Beispiel Tageszunahmen, was ist da vorhanden? Und es ging uns dann auch darum, einfach diesen Optimierungsbedarf, mögliche Stellschrauben aufzuzeigen.
Okay, auf das werden wir alles noch eingehen. Genau. Vielleicht stellst du uns ein bisschen den Ossiacher Dauern, Johann, vor. Was ist das Besondere dort? Was macht euch besonderes Freude am Ossiacher Dauern? Und warum hast du dir diesen Datensatz so genau angeschaut?
Der Ossiacher Tauern ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, der steht im Besitz der Landwirtschaftskammer Kärnten, hat eine ungefähre Größe von 200 Hektar insgesamt, wovon ungefähr knapp 80 Hektar Grünland sind. Und wir betreiben dort eben eine Mutterkuhhaltung, haben wie gesagt 60 Mutterkühe, hauptsächlich Fleckvieh, fleischbetont,
auch bei den
einige
Kühen,
bei den Kühen. Und auch Charolais-Kühe haben wir auch noch einige. Mhm. Daneben haben wir noch eine Hengstaufzucht, also Norika- und Haflingerfohlen werden aufgezogen bis zur Körung.
Okay. Es schließt sich bei uns ja fast der Kreis, weil der Ossiacher Dauern war schon ein Versuchsbetrieb vor 30, 40 Jahren und du hast es jetzt uns wieder sozusagen ans Herz gelegt, mit euch zusammenzuarbeiten und da sind wir sehr dankbar dafür. Und jetzt schauen wir ein bisschen auf die Daten, die ihr euch angeschaut habt und vor allem auf die Einflussfaktoren, die euch wichtig waren. Vielleicht, Margit, erzählst du uns einmal, was waren sozusagen diese Einflussfaktoren, auf die ihr geschaut habt?
Genau, also wir haben in diesem Datensatz so vier große Einflussfaktoren, Einflussgrößen herausnehmen können. Das war zum einen einmal der Aufenthalt im Sommer, also da muss man vielleicht wissen, dass die Tiere im Winter im Stall sind und im Sommer sind sie zum einen, ein Teil bleibt auf der Heimweide und dann gibt es zwei verschiedene Almen, vielleicht kann der da noch was dazu sagen. Ja.
Genau, also unser Betriebsablauf im Jahr ist ja so, dass die meisten Kälber zurzeit im Winter auf die Welt kommen, also zwischen November und es geht bis in den April, Mai hinein. Und die sind in der Stallhaltung, Laufstall mit einem Laufhof, mit den Kühen gemeinsam. Und dann werden sie ausgetrieben und sind dann ein Monat, zwei Monate zu Hause auf der Weide. Und ab Juni in etwa gehen dann einige Muttertiere mit ihren Kälbern auf zwei verschiedene Almen. Andere wiederum bleiben zu Hause. Mhm. Im Herbst trifft sich die gesamte Herde wieder am Betrieb. Und in etwa im Oktober werden dann zurzeit alle Kälber gemeinsam abgesetzt und vermarktet.
Okay, und sie werden als Einsteller vermarktet. Wohin gehen die dann schwerpunktmäßig?
Lokale Erzeugergemeinschaft nimmt uns alle Kälber ab. Mhm. Wir haben da eine langjährige gute Zusammenarbeit mit der PVG, die da ein wirklich guter Partner ist in der Vermarktung der Kälber.
Genau.
Uns ist eben aufgefallen, dass es große Unterschiede gibt bei der Entwicklung der Kälber. ob die im Herbst geboren werden oder im Frühjahr geboren werden.
Das war auch ein Faktor, den ihr euch angeschaut habt, genau, oder? Neben der Alm oder wo sie waren im Sommer, ist auch das, genau, Abkalbetermin ein Thema.
Genau, also noch einmal, um das noch vielleicht einmal kurz zusammenzufassen, also der Sommeraufenthalt war ein Faktor, das war ein kombinierter Effekt, aber gemeinsam mit dem Geschlecht, weil es war so, dass alle männlichen Kälber sind ihm auf der Heimweide geblieben und auch ein Teil der weiblichen, aber auf den zwei Almen waren nur weibliche Kälber.
Das heißt, also den Effekt habt ihr euch nur bei den weiblichen angeschaut.
Also wir haben das einfach so kombiniert, genau. Ja, also das war der erste Effekt. Das zweite, das hat der Hans auch schon angesprochen, war eben das Thema Rassekreuzung, wo wir reinrassige Fleckvieh-Fleischkälber gehabt haben, Fleckvieh-Fleisch mit Charolais gekreuzt und reinrassige Charolais. Das dritte, was wir gehabt haben, war dann dieser Geburtszeitraum, wo wir eben drei Klassen gebildet haben. Das eine von November bis Jänner, Februar, April und dann eben noch von Mai bis Juli. Und der letzte fixe Effekt, den wir uns angeschaut haben, war eben das Verkaufsjahr. Das haben wir uns über 8 Jahre von 2017 bis 2015 bis 2022 angeschaut.
Genau. Okay. Charolais ist in Kärnten ein Thema.
Absolut.
Und deswegen ist es auch bei euch mit dabei, oder?
Genau, also die bereits angesprochene Arbeit oder Zusammenarbeit mit Raumberg-Gumpenstein aus den 90er und 80er Jahren, die hatte ja damals das Ziel herauszufinden, was ist die geeignetste Rassekreuzung. Und es hat sich bereits damals herausgestellt, dass Fleckvieh-Mutterkühe mit einem Charolais-Stier ein Produkt ergeben, das sehr wirtschaftlich sein kann. Und genau das haben wir zurzeit. Also wir haben ja durch die zwei gehaltenen Rassen dann Fleckvieh, Charolais und Kreuzungen daraus. Und in dieser Untersuchung ist sehr deutlich geworden, dass das der beste Weg ist hinsichtlich der Tageszunahmen und auch hinsichtlich der Erlöse, die diese Kälber dann gebracht haben.
Jetzt für welche Kreuzung? Ihr habt euch ja die drei angeschaut. Wer hat da am besten abgeschnitten?
Die Kreuzungen zwischen Fleckvieh und Charolais im Verglichen zu reinrassigen Fleckvieh und reinrassigen Charolais-Kälbern.
Das heißt, das kann man jetzt schon einmal als Empfehlung mitnehmen, als für die Einstellerproduktion durchaus eine sehr gute Variante, es zu kreuzen. Habt ihr euch auch die Schwergeburten angeschaut in dem Zusammenhang?
Haben wir uns in der Studie nicht angeschaut, aber wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen mit den Kreuzungen, also wenig Schwergeburten.
Okay. Schaut ihr bei den Stieren sozusagen auf Leichtkalbigkeit?
Absolut, genau.
Das ist ein wichtiges Thema,
ja,
oder?
Ja, machen wir. Was interessant, natürlich, was bringt die Kuh mit? Die Kuh bringt die Milch mit. Die Fleckvieh-Kuh, vielleicht auch den Rahmen und der Charolais bringt den Muskelansatz, die Fleischleistung mit. Und das hat sich auch in unseren Untersuchungen bewahrheitet und das ist eine klare Empfehlung, auf solche Kreuzungen zu setzen.
Vor allem auf der Stierseite. Auf der Kuhseite würde rein Charolais bedeuten, dass ich bei der Milchleistung sehr viel verliere und das Kraftfutter fehlt dem Kalb natürlich dann, oder?
Genau. Ja. Und der Betrieb wird extensiv geführt, ist biologisch bewirtschaftet. Also wir sind da sehr Low Input unterwegs, aber gerade das funktioniert so ganz gut bei uns.
Okay. Neben der Rasse ist dann sozusagen das Thema gewesen des Geburtszeitraums. Margit, was ist da im Wesentlichen herausgekommen? Waren eher die Herbst-Winter-Abkalber besser, die Kälber dann daraus oder die Frühlingsgeschichten?
Genau, was wir gesehen haben, dass ich habe schon gesagt, diese Gruppen November bis Jänner und dann von Februar bis April. Und wir haben gesehen, dass die im Frühling waren, also die Februar bis April, dass die bei den Tageszunahmen signifikant besser abgeschnitten haben als die Kälber, die eben im Winter geboren worden sind. Also eigentlich November bis Jänner. Das hat man auch statistisch gesehen. Und das dürfte eben, also mit der Milchleistung, einfach wenn dann die Kühe auf die Weide kommen und dann einfach mit dieser guten Futterqualität mit dem Zusammenhang, dass wenn die Milchleistung hoch ist, dass das natürlich den Kälbern auch zugutekommt. Das hat man ganz klar gesehen. Diese Variante, glaube ich, ist zu bevorzugen. Natürlich muss man immer gewisse andere Sachen auch mit berücksichtigen.
Wie passt es zum Betrieb?
Genau, ja. Also weil es hatte zum Beispiel auch schon bei uns am Land Podcast gegeben mit meinem Kollegen, mit dem Häusler Hans, wo es um das Thema saisonale Abkalbung gegangen ist. Hat ja auch alles Vor- und Nachteile oder so. Aber in dieser Auswertung haben wir ganz klar gesehen, dass die Kälber, also die so im spätwinterzeitiges Frühjahr geboren sind, dass die besten Tageszunahmen erreicht haben.
Es ist ja so, es gibt ja den alten Spruch, dass er zu Weidebeginn eine zweite Laktationsspitze bei den Kühen einsetzt und genau das nutzt man da ja, oder?
Ich würde es genauso sehen, genau. Mhm.
Wie waren im Vergleich dazu die Sommerabkalber? Du hast ja gesagt, du hast eine Gruppe dann, die schon Richtung Sommer hineingegangen sind.
Genau, also das waren ein bisschen weniger Tiere, die da noch waren, die dann so Mai, Juni, Juli abgekalbt haben. Die haben auch, also von den Zunahmen waren sie gleich, wie diese Gruppe, die zwischen Februar, April abgekalbt haben, also gleiche Tageszunahmen. Aber natürlich waren die dann vom Gewicht her, vom Absetzgewicht, genau, die waren dann beim Absetzen
leicht,
gut. Genau.
Ist dem geschuldet, dass wir einen fixen Absetzzeitpunkt gewählt haben und nicht ein Alter, wo sie abgesetzt
sind. Da wäre vielleicht, wenn man hinten noch Platz hätte und das ins System passt, könnte man ja auf 2-3 Partien verkaufen, dann habe ich sie gleich schwer.
Wenn das betrieblich auf einem Betrieb möglich ist, ist das absolut eine gute Variante, dass man dann die Älteren vorher verkauft und dann in den Winter hinein die später vermarktet. Absolut, um dann ein höheres Lebensalter und auch höheres Gewicht zu erreichen.
Jetzt muss ich dich als Tierarzt fragen, habt ihr irgendwas gesehen? Kann man sagen, die Kälber tun sie im Frühling aus, sie leichter gesund zu bleiben als im die November-Abkälber oder kann man da nichts herausfiltern?
Selbstverständlich ist im Winter in der Stallhaltung, vor allem bei wechselnden Wetterbedingungen, das Risiko höher, dass Tiere erkranken. Mhm. Wir haben Gott sei Dank von unserem Stall her und vom Stallklima eine günstige Situation. In unserem Betrieb ist also Grippe kein Thema. Wir haben teilweise Durchfallerkrankungen gehabt. Mhm. Deshalb impfen wir jetzt auch regelmäßig die Muttertiere, um die Kälber zu schützen. Also Mutter-Kuh-Impfung
damit gegen
Roter Corona-Coli. Mhm. Genau. Wenn die Kälber das Kolostrum aufnehmen, damit die bestmöglich geschützt sind. Und wir fahren mit dem sehr gut.
Eine Frage noch zur Kastration bei den männlichen Tieren. Ihr macht ja Ochsen.
Jetzt, also der Datensatz, dort waren noch keine Ochsen drinnen.
Das waren vor allem das waren Stiere. Okay.
Ja, genau. Wir machen Ochsen und die sind sehr gefragt am Markt. Mhm. Und andererseits, Ochsen sind sehr günstig, um auch alpine Weideflächen zu nutzen im Vergleich zum Stier, weil sie umgänglicher sind, weil ich keine Probleme habe für ungewollte Belegungen auf den Almen. Das versuchen wir jetzt zu forcieren.
Aber in dem Versuch waren es noch
Stiere. War es noch nicht drinnen, genau.
Ist das Thema, dass die Stiere schon, wenn sie nicht kastriert sind, dann geschlechtsreif werden? Ist das eine Herausforderung auf euren Betrieb?
Absolut, klar. Mhm. Also ist ja auch diese ursprüngliche Entscheidung gewesen, dass man die trennt, dass man im Sommer bereits zwei Gruppen macht, männliche und weibliche.
Mhm. Ja. Damit nicht sozusagen die jungen Kalbinnen, die ja sehr frühreif sind.
Ganz genau. Kommt sehr, sehr früh zu Belegungen und dementsprechend
Geburten. Das muss man verhindern natürlich.
Geburten.
Und das ist der Grund gewesen, warum ihr die Herden ein bisschen auch getrennt habt. Und natürlich gibt es aus, und jetzt kommen wir zum nächsten Faktor, wo die Tiere sozusagen im Sommer waren, habt ihr euch auch angeschaut. Und was kann man da so heraus ableiten?
Genau, also wir haben eben, ich habe es schon angesprochen, die männlichen Tiere sind auf der Heimweide geblieben und ganz ein Teil, aber nur wenige von den weiblichen auch. Und die weiblichen sind nur auf zwei Almen gegangen. Das sind zwei Almen in den Nockbergen, im Bezirk Spital an der Drau. Ich glaube, du kannst vielleicht uns dann auch die Almen noch ein bisschen näher beschreiben oder
ja,
so.
Ja, also im Prinzip im Nockgebiet, Biosphärenpark Nockberge, zwei Almen. Die unterscheiden sich wesentlich von ihrer einerseits Ausrichtung. Die eine Alm ist nach Norden ausgerichtet, die andere nach Süden. Mhm. Und auch Richtung Wasserversorgung sind die sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Also die eine Alm ist ein eingeschlossener Kessel mit sehr, sehr guter Wasserversorgung und die andere ist eher so eine Flanke, die noch südseitig, sonnenseitig ausgerichtet, die weniger Wasser bietet und dementsprechend auch der Aufwuchs nicht so gut ist wie in der zweiten Alm.
Hat man das dann in den Zunahmen erkannt?
Genau, in den Zunahmen hat man das eindeutig gesehen. Also in der Alm Innerkrems, die in hier günstigere Bedingungen aufweist, waren die Tageszunahmen so hoch wie auf der Heimweide. Also die,
wie hoch waren denn die überhaupt so? Das haben wir gar nicht noch gesagt,
glaub, so
im Bereich.
1500 bis 2200 liegen die Almen, obwohl die Innergrenze ein bisschen
die so Höhe, Seehöhe. Seehöhe.
Also Seehöhe. Ja,
Tageszunahmen.
Also Tageszunahmen.
Das wären wir jetzt ein bisschen
okay, ja, das okay, ja, genau, also die Tageszunahmen auf der Heimweide. Also wir haben gesehen, da haben wir noch diesen Geschlechtseffekt gehabt, dass die männlichen, die im unkastriert waren, waren ungefähr bei 1270 Gramm Tageszunahme.
Hersteller, super.
Genau, ja. Und die weiblichen waren ungefähr auf der Heimweide bei 1070 und eben auch auf der Alm Innerkrems waren sie genauso, aber auf der Alm Liobengram waren sie um gut 100 Gramm niedriger, dass eben, dem was der Hans schon gesagt hat, geschuldet sein dürfte, dass einfach der Aufwuchs nicht so gut, die Bedingungen dort nicht so gut
waren. Kann man da jetzt irgendwie ansetzen, wenn man das optimieren will?
Absolut.
Ich würde also, eben trotzdem nutzen, oder?
Genau, also wir haben auch andere Tiere, die wir Alpen wollen. Also wenn man dann vor der Entscheidung steht, welche Alm nutze ich für welche Tiergruppe, dann werde ich sicher die Mutterkühe in diese bessere Almen geben, die einfach durch mehr Feuchtigkeit und Wasser ausgezeichnet ist. Und andere Tiere wie trockenstehende Kühe zum Beispiel haben wir ja durchaus, kann ja mal passieren, dass auch eine Mutterkuh ein Jahr aussetzt. Oder auch Kalbinnen.
Die man aufzieht für die Remontierung zum
was
Beispiel.
Was wir natürlich auch machen. Wir kaufen ja auf unserem Betrieb keine Tiere zu.
Ah, es hat geschlossen.
Außer an Decksteher, den brauchen wir ab und zu.
Ja, aber alle paar Jahre. Hygienisch ist das super, oder?
Das, steckt ein Plan dahinter, ja, genau. Ja. Und genau, auf diesen Almen, die eben nicht so gut sind, von den Zunahmen her Trockenstehende hinzugeben oder auch Kalbinnen aufzutreiben, so wird man es bestmöglich ausnutzen können. Genau.
Okay. Okay, das war jetzt also, der Standort hat einen Effekt.
Genau,
und
ja.
Natürlich gibt es dann Jahre, die sind Superwachstumsjahre oder trockene Jahre. Habt ihr euch das auch angeschaut, ein bisschen was herausfinden
genau,
können?
Genau, wir haben das eben über 8 Jahre uns angeschaut. Deshalb ist es ja so wichtig, auch wenn man sich seinen eigenen Betrieb anschaut, dass man sich nicht nur 1-2 Jahre anschaut, sondern diese Datenaufzeichnungen über mehrere Jahre macht. Wir haben zum Beispiel ein Jahr gehabt, das Jahr, war das Jahr 2017. Das war eben durch Hitze und auch durch Trockenheit geprägt, wo man gesehen hat, die Zunahmen waren dort niedriger als in den anderen Jahren. Mhm. Also es gibt ganz klar auch da einen Jahreseffekt. Es gibt da gewisse, ich habe mal eine Publikation dazu gefunden, die auch das ganz klar belegt, also vom Aufwuchs und den Zunahmen, nicht jedes Jahr ist gleich. Ja.
Natürlich dann beim Vermarkten selber gibt es neben dem Jahreseffekt, gibt es den Markteffekt sozusagen.
Der spielt eine große Rolle in diesen Tagen.
Der spielt eine große Rolle in der Wirtschaftlichkeit, oder? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, so grob. Ich muss jetzt nicht das herausarbeiten, wie es im 15er Jahr war, aber...
Na, selbstverständlich.
Das sehr entscheidend ist, oder?
Absolut entscheidend. Und es freut uns, dass die Marktlage zurzeit so ist, wie sie ist. Ja. Macht natürlich auch die Mutterkuhhaltung wieder attraktiver. Mhm. Die Preise bleiben hoffentlich in dieser Größenordnung, auf diesem Niveau. Trotzdem können wir uns nicht nur auf gute Preise verlassen, sondern wir müssen vor allem auch die Wirtschaftlichkeit und das Management im Auge behalten.
Die Qualität muss
bleiben. Mhm. Wer Qualität längerfristig liefert, bleibt dabei.
Und jetzt kommen wir eh schon zu den euren Schlüsselergebnissen für die Bäuerinnen und Bauern, für die Jugend, die das daheim jetzt hört. Was möchtest du denen mitgeben als Mutterkuhbetrieb, Einstellerproduzent? Auf was kommt es an?
Also es kommt einmal sehr wesentlich darauf an, welche Rasse und Rassekreuzung wähle ich. Mhm. Setze ich auf eine produktive Kombination in dem Fall, Kreuzung? Mhm. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass vor allem auch die Vaterseite gut ist. Mhm. Also der gibt schon sehr, sehr viel mit, was das in der Produktivität sich auswirkt. Die klassischen Fleischrassen, die in Österreich gängig sind, liefern vieles. Jeder hat Vor- und Nachteile selbstverständlich auch hinsichtlich, wie reif und wann sind die reif, frühreif, spätreif, was möchte ich produzieren. Also jeder sollte sich Gedanken machen, was möchte ich produzieren und welche Rasse passt für mich.
In Richtung Jungrindfleisch gebe ich eher ein bisschen frühreifere Kreuzungspartner nehmen.
Genau.
Ich muss, Linien, die da passen, wenn ich Richtung italienischen Markt ginge, wo spätreife Kreuzungen gefragt sind, dann ist Charolais eine gute Variante.
Genau.
Sofern im Auge zu behalten, eben das Schwergeburtenthema ist schon ein Thema, das man mit beachten
was
muss.
Was aber durchaus in der Kreuzung, den Kreuzungseffekt sich sehr positiv auswirkt. Mhm. Also wir haben ganz wenige Schwergeburten.
Okay. Mhm.
Das ist einmal sehr wesentlich. Auf welche Rasse stütze ich mich? Weil mein Abnehmer möchte ja gleichmäßige Qualität haben. Und um das gewährleisten zu können, ist ein System mit zum Beispiel Fleckvieh, Malcharolais, hat sich als sehr günstig erwiesen.
Okay.
Dann zum Zweiten, geblockte Abkalbung. Wann sind die Abkalbungen? Eine geblockte Abkalbung ist immer günstig, weil ich dann die Arbeitsspitzen in einem überschaubaren Zeitraum habe. Auch wir haben da noch Optimierungsbedarf, weil sich einfach die Abkalbungen über einen sehr langen Zeitraum erstrecken.
Mhm. Also wenn möglich in diese Richtung gehen, muss auch der Markt natürlich mitspielen, weil wenn alle
jetzt gleich produzieren,
dann haben wir ein Problem.
Dann haben wir einen Berg.
Aber da sind wir jetzt eh nicht.
Haben wir zurzeit nicht. Ja. Aber nur auf den Betrieb jetzt bezogen, geblockte Abkalbung. Dann habe ich natürlich daraus Kälber gleicher Qualität zu der gleichen Zeit zu vermarkten. Was betriebsunterschiedlich ist, wie viele Tiere habe ich, also wie viel Stallkapazität habe ich? Ist es bei mir zwingend notwendig, dass ich zu einem Zeitpunkt zum Beispiel Weideende alle verkaufe oder habe ich die Möglichkeit, Tiere auch länger zu behalten und dann in den darauf folgenden Monaten zu
das
vermarkten.
Das wird der Vorteil sein. In Eier, da gab es ein Optimierungspotenzial, absolut, wenn der Stallplatz da wäre.
Genau.
Wenn ich auf 3 Partien oder 4 Partien verkaufen,
absolut,
würde, kriege ich die im Schnitt bessere Erlöse.
Absolut, genau. Mhm. Genau. Und zur Sommerweide, das haben wir, glaube ich, ganz gut diskutiert, die Weide zu beurteilen, was ist da möglich, welcher Aufwuchs ist da, was kann ich produzieren auf der und dementsprechend die Weide dann auch zu beschicken. Das ist sicher wichtig.
Mhm. Warum sind Daten da so wichtig?
Weil Daten machen einen Vergleich möglich und machen es ermöglicht, dass man sich seinen Betrieb anschaut und auch optimiert. Und einfach, ich glaube wirklich, also eben zum Beispiel diese Möglichkeiten wie einen Arbeitskreis Mutterkuhhaltung, Arbeitskreis Rindfleischproduktion, wo man da auch begleitet wird, wo es um Datenaufzeichnung geht, aber wo es auch um Austausch geht.
Lernen vom anderen.
Genau, ja. Mhm. Wo es Weiterbildungsveranstaltungen gibt. Also ich sehe das auch, das würde ich auch Mutterkuhhaltern raten oder jemand, der sich Einstellerproduktion macht, einfach sich versuchen, da weiterzuentwickeln und mit anderen gemeinsam an diesen Stellschrauben zu drehen, bis hin eben auch sich ein bisschen mit der Vermarktung schon auch, also die Produktion haben wir angesprochen, ist ganz was Entscheidendes, effiziente Produktion, dass man versucht seine Kosten, gerade in der Mutterkuhhaltung, niedrig zu halten. Mhm. Aber eben auch, dass man sich dann Richtung Vermarktung ein bisschen anschaut, gibt es Möglichkeiten, wenn ich eben größere Mengen abgibt, gibt es irgendwelche Qualitätszuschläge, also dass ich mich mit diesem schon auch intensiv beschäftige.
Manche gehen sogar in die Direktvermarktung sozusagen, dann Jungrindfleischproduktion oft,
genau,
mit Selbstzerlegung und dann natürlich Kreuzungspartner, vielleicht Frühreif oder sogar Angus als Kreuzungspartner und, um Fleischqualität,
genau,
in höchstem Niveau
direkt
zu erreichen. Direktvermarktung
oder natürlich, also wenn wir jetzt Richtung Jungrind schauen, gibt es einfach auch Qualitätsprogramme, ja natürlich viele, also andere auch, dass man einfach hier versucht, Qualitätszuschläge auszunutzen. Auch bei den Einstellern haben wir sehr ein bisschen diskutiert, gibt es auch unterschiedliche Qualitäten oder so, und dass man da eben schaut, dass man in eine gute Klasse hineinkommt. Vielleicht etwas auch noch, wenn man ja in Richtung Einsteller oder Einsteller produziert, dass man immer Richtung, ein bisschen Richtung Mester denkt, dass man die Einsteller gut vorbereitet, sei es kastriert, enthornt oder auch, dass
geimpft,
man geimpft, genau, ja, oder in das, im Idealfall natürlich die Futterumstellung schon
vollzogen ist. Parasitenbehandelt möglicherweise.
Genau, ja, dass man, dass sie einfach dann schon gut am für den Mester am Mastbetrieb starten können, ist vielleicht auch was Wichtiges.
Und bei Einstellerproduzenten ist natürlich der Kreuzungspartner auch ganz was Wichtiges, weil da ist jetzt ein Angus vielleicht nicht die ideale Variante, weil da wird es wenig Markt dann auch geben,
genau,
wo ich die wieder absetzen kann, wenn ich es nicht selber vermarkt, als Jungrind zum Beispiel. Also das muss man da eben auch mit beachten. Wenn man jetzt eure Ergebnisse irgendwo anschauen will, nachlesen will, wir werden es natürlich zu unserem Podcast dazu geben.
Genau.
Sonst kann man natürlich bei der Landwirtschaftskammer in Kärnten
sehr gerne
hineinschauen oder bei dir anrufen. Du bist ja Fachmann, nicht nur wir haben es ja vorher auch bei den Pferden zu Hause.
Genau.
Also sicherlich sehr interessant.
Genau, es gibt eben eine wissenschaftliche Publikation im Journal Züchtungskunde dazu. Es gibt eben auch bei unserer viehwirtschaftlichen Fachtagung, die jetzt Ende März sein wird, da wird der Hans die Ergebnisse auch noch einmal vorstellen.
Und da gibt es ja einen Tagungsbeitrag.
Genau, da gibt es auch einen Tagungsbeitrag.
Mhm.
Genau, und ich glaube, es gibt eben, also ich habe zum Beispiel einen Artikel im Journal Rinderprofi geschrieben, ich glaube, du hast auch, die schon veröffentlicht.
Mehrfach veröffentlicht.
Also die werden schauen, dass wir das zum Podcast dazu hängen, wo wir dürfen, Ansonsten kann man zur viehwirtschaftlichen Fachtagung kommen, ist eine Werbung auch. Und wir haben sehr viele Podcasts zur Mutterkuhhaltung auch schon aufgenommen, die das sehr gut ergänzen, was wir jetzt da gesagt haben. Da haben wir uns andere Dinge angeschaut. Mhm. Und da laden wir alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein, auch dort hineinzuhören. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr uns mitgenommen habt auf die Alm, auf den Ossiacher Dau, dass sich der Kreis wieder geschlossen hat nach 40 Jahren, für mich auch. Und ich wünsche euch weiterhin alles Gute für die nächsten Forschungsprojekte, die ihr gemeinsam macht. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören bei AgrarScience Wissen Kompakt, dem Podcast der HBLV Rampe-Kumpenstein. Rampe-Kumpenstein.